SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Gestern hat das Wetter wieder gewütet, es gab wieder vollgelaufene Keller in St. Wendel und wir alle erinnern uns natürlich noch an das Pfingsthochwasser. Das hat ja Schäden in Millionenhöhe im Saarland hinterlassen. Solche Naturereignisse sind leider einfach keine Seltenheit mehr. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich die Mehrheit der Saarländer eine Elementarschadenpflichtversicherung wünscht. Das zeigt der aktuelle Saarland-Trend, den der SR bei Infratest DIMAP in Auftrag gegeben hat. Über die Ergebnisse haben wir schon viel berichtet. Jetzt ist auch wieder Denise Friemann aus der SR-Landespolitik-Redaktion im Studio. Denise, dieser Saarland-Trend zeigt, dass der Hochwasserschutz den Saarländerinnen und Saarländern wichtig ist.
Ja, auf jeden Fall. Du hast ja gerade schon die Elementarschadenpflichtversicherung angesprochen. Da sind 57% für eine Einführung. Ein gutes Drittel ist dagegen. Und die Einführung einer solchen Versicherung, die würde im Endeffekt bedeuten, dass alle Wohneigentumsbesitzer gegen Schäden, die durch Naturereignisse verursacht wurden, also zum Beispiel durch Hochwasser, aber auch durch Stürme oder Erdrutsche und so weiter, versichert sein müssten. Die Länder haben auch bereits mehrfach die Einführung einer solchen Versicherung gefordert, aber der Bund lehnt das weiter ab.
Eine Versicherung in solchem Fall ist nicht alles. Es ist ja auch die Vorsorge wichtig. Wie stehen die Saarländerinnen und Saarländer dazu?
Ja, laut Saarland-Trend setzen die Saarländerinnen und Saarländer damit 15% am ehesten auf natürlichen Hochwasserschutz, also zum Beispiel durch Renaturierung oder die Vermeidung von Flussbegradigung, also einfach Flüsse in ihren natürlichen Betten lassen. 12% würden sich auch ein besseres Frühwarnsystem wünschen und mehr Dämme und Schutzmauern.
Man hat ja gedacht im Vorhinein, dass das Wirtschaftsthema das Wichtigste ist, was die Saarländer betrifft. Also bei der Landesregierung ist ja die Transformation der Wirtschaft im Saarland sozusagen Ober- und Chefsache. Die soll vor allen Dingen klimaneutral werden. Da gibt es das Stichwort Transformationsfonds. Die Saarländer sind, was das angeht, aber interessanterweise eher geteilter Meinung.
Ja, das stimmt. Man muss aber auch dazu sagen, dass trotzdem immer noch mehr Menschen im Saarland in dieser klimaneutralen Transformation eine Chance sehen. Um es jetzt mal kurz in Zahlen zu sagen, 48% sehen eine Chance in der Transformation der Wirtschaft und 46% sehen eher ein Risiko. Das liegt also sehr nah beieinander. Wenn wir uns mal auf die Parteianhängerschaft konzentrieren, dann gibt es bei den Grünen mit 92% ganz klar die meiste Zustimmung. Das ist auch irgendwie logisch, denn die Grünen stehen nun mal am ehesten für Klimaschutz. Aber auch bei der SPD sieht eine große Mehrheit der Parteianhänger eher eine Chance in der klimaneutralen Transformation der Wirtschaft. Dagegen sehen die Parteianhänger von CDU, AfD und BSW darin eher ein Risiko. Aber du hast recht, insgesamt sind die Saarländerinnen und Saarländer im Hinblick auf eine klimaneutrale Wirtschaft etwas skeptischer geworden, und zwar um plus 4 Prozentpunkte.
Jetzt haben wir ja gestern und heute schon viel über die einzelnen Ergebnisse des Saarland-Trends gesprochen. Es gab auch erstaunlich viele Reaktionen, insbesondere aus der Politik. Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen, wie die Erkenntnisse, die wir da insgesamt gewonnen haben, wie die so aussehen.
Ja, also natürlich muss man jetzt erstmal sagen, so eine Befragung, das ist immer nur eine Momentaufnahme. Das heißt, die Stimmung kann sich auch schnell wieder ändern, je nachdem, was bei uns hier im Saarland oder auch in Deutschland passiert. Gerade sehen wir aber, die CDU hat die SPD knapp überholt, ist jetzt stärkste Kraft aktuell laut den Umfragen. Und ich finde, es wird auch deutlich, dass da der Bundestrend jetzt auch im Saarland angekommen ist. Wir sehen, das größte Problem für die Saarländerinnen und Saarländer, das ist aktuell die Asylpolitik. Dabei muss man sagen, die entscheidenden Regelungen, die werden eigentlich auf Bundes- oder sogar auf EU-Ebene entschieden. Mhm. Natürlich kann das Saarland manche Dinge auch entscheiden, aber eben viele auch einfach nicht.
Dennoch eine ziemlich große Wirkung des Saarland-Trends vom SR. Alle Informationen finden Sie natürlich auch bei uns im Internet unter SR-Info. Da sind auch die verschiedenen Aspekte nochmal aufgeführt und die Reaktionen. Denise Friemann war im Studio. Vielen Dank. Wir wissen es seit heute Morgen. Der Liebacher Stadtteil Gräsaubach ist geografischer Mittelpunkt des Saarlandes und heute auch Radiomittelpunkt. In dem 1800 Einwohnerdorf sind wir heute zu Gast. Treffpunkt Ü-Wagen heißt das bei uns. Das Ganze zu Ehren einiger junger Leute, die dem Gräsaubacher Obst- und Gartenbauverein die reinste Verjüngungskur verpasst haben. Aus dem Vereinshaus ist unter anderem ein regelrechtes Jugendzentrum geworden. Aber nicht nur der junge Obst- und Gartenbauverein ist wohl einmalig. Auch parteipolitisch ist Gräsaubach bundesweit ein Unikum.
Großer Gott, 1% in Brandenburg. Da könnte man sagen, schauen Sie mal nach Grasaubach.
War der Lindner schon da?
Nein, der Lindner war noch nicht da.
Könnte aber vermutlich nichts schaden, denn was Lindners FDP-Parteifreund Fred Metschberger als Ortsvorsteher seit 2 Jahrzehnten in Grasaubach hinlegt, kann sich aus liberaler Sicht mehr als sehen lassen. 66% bei der letzten Kommunalwahl für die FDP im Ortsrat. Auch in der Stadt ist die FDP alles andere als eine Brandenburger 0,8%-Partei. Metschberger und Co. sind zweistellig. Der Fred, so heißt der im Dorf und in der Stadt, sei halt ein nahezu allgegenwärtiger Kümmerer.
Kommunalpolitik ist einfach Dienst am Bürger. Da verdient auch keiner viel Geld, sondern da investiert man viel Zeit. Und es muss auch irgendwo ein bisschen Spaß machen. Und wenn es keinen Spaß macht, dann hat es keinen Sinn. Also da gibt es auch nicht mehr dieses Parteigezänke, sondern wir arbeiten gemeinsam für die Sache, für die Bürgerinnen und Bürger.
Gell, Herr Lindner? So kann es gehen. Und entsprechend sauwohl fühlen sich die Saubacher dann auch in ihrem Grasaubach. Der Zusammenhalt sei groß, jeder helfe jedem, sagt Petra Ferring von der Vereinsgemeinschaft. Satte 25 Vereine gibt's im Dorf. Nachwuchssorgen, klar, die gibt's auch. Aber Beispiel Tennisverein, dort allein sind 70 Kinder aktiv.
Ich weiß noch, in Lebach auf einer Schule, da hat eine Sekretärin mal gesagt, oh, wenn die Kinder aus Saubach kommen, das ist immer so schön. In Saubach ist die Welt noch in Ordnung.
Aber natürlich auch in Grasaubach gibt es Probleme. Die Einwohnerzahl geht kontinuierlich zurück. Immerhin, die Infrastruktur kann sich noch sehen lassen. Metzger, Bäcker, Volksbank, Arzt, fast alles da. Allerdings, dereinst gab es mal 10 Kneipen. Geblieben sind, wie die Saubacher sagen, 2 halbe. Felix Buchheit ist Macher beim Obst- und Gartenbauverein und durch und durch, wie er sagt, ein Dorfmensch.
Also es gibt schon auch jetzt viele Junge, die dann mal vielleicht studieren oder so, dann gerade typisch nach Saarbrücken oder weiter wegziehen, die dann aber gerne nochmal zurück wollen, aber dann halt Probleme haben, da irgendwie nochmal zurückzukommen.
Wenn man durchs Dorf fährt, bekommt man eine Ahnung, warum die Rückkehr in die Heimat schwer ist. Es gibt zwar einige Leerstände, aber es fehlt an Wohnraum. Nahezu fast neben jedem Eigenheim gibt's ein unbebautes Grundstück. Mehr als 50 Baulücken hat Ortsvorsteher Metschberger gezählt. Die Grundstücksbesitzer wollen nicht verkaufen. Und solange es so viele Baulücken gibt, bleibt ein Neubaugebiet landesplanerisch tabu.
Das waren Dorothee Schanner und Thomas Gerber aus Grasaubach. Das Problem mit den Baulücken, auch das wird heute Nachmittag Thema beim Treffpunkt Ü-Wagen sein. Ab 16 Uhr ist unser Ü-Wagen nebst Bühne aufgebaut in der Dorfmitte. Der Liebacher Bürgermeister Klaus-Peter Prill, der kommt auch und dem kann man auf den Zahn fühlen. Und natürlich wird gefeiert mit Schwenker, Rosswurz und Kaltgetränkenfreihaus mit dabei. Wie gesagt, Dorothee Schaner, Thomas Gerber, Simon Saligi vielleicht auch noch. Auf jeden Fall hören wir noch den ganzen Tag von Grasaubach im Treffpunkt Ü-Wagen auf SR3 Saarlandwelle. Restaurants, die nur noch abends oder an wenigen Tagen öffnen, Buslinien, die gestrichen werden, den Fachkräftemangel, zum Beispiel bei ÖPNV und in der Gastronomie, den bekommen wir längst im Alltag zu spüren. Wirtschaftsverbände und Politik sind sich einig, ausländische Fachkräfte könnten die schwierige Lage abmildern. Wie das in der Praxis klappt, das hat Reporterin Sarah Sassou mit 2 Beispielen.
Du fährst mit 350 nach Saarlouis, du fährst die Linie Merzig, Schwemlingen.
Dienstbeginn beim Busunternehmen Müllenbach in Dippenweiler. Chef Rainer Müllenbach hat keine Probleme, seine Aufträge im ÖPNV in den Kreisen Merzig-Wadern und Saarlouis zu erfüllen. Und das, obwohl viele andere Unternehmen aus der Transportbranche über Fachkräftemangel klagen. Er hat die Flüchtlingswellen der vergangenen Jahre für seinen Betrieb genutzt.
Alle diese Fahrschüler oder die Busfahrer, die wir ab dem Jahre 2020 zusätzlich gebraucht hatten, und es waren 20 bis 25 Stück, die konnten wir alle, hauptsächlich Syrer, zum Führerschein bringen. Also das war für uns eine Erfolgsgeschichte.
Der Schlüssel zum Erfolg, die Firma Müllenbach eröffnete eine eigene Fahrschule.
Dann kannst du deine Zündung anmachen.
So können Bewerber möglichst zügig den Busführerschein absolvieren. Damit alle ausländischen Fahrschüler auch im Unterricht mitkommen, gibt es Hilfe vom syrischen Büroleiter Al-Hassan und seinem mehrsprachigen Team. Sie haben die Unterrichtsmaterialien in verschiedene Sprachen übersetzt und sie kümmern sich um die vielen bürokratischen Hürden, erzählt er.
Zum Beispiel, wenn die Probleme haben beim Arbeitsamt, irgendwelche Formular muss ausgefüllt sein, das Kind hat keinen Kindergartenplatz oder so, dann besorgen wir das. Dann versuchen wir auch ihm zu helfen, zu unterstützen, damit er auch einen freien Kopf hat, damit er lernen kann und später auch ins Arbeit kommt.
Davon profitieren auch andere Busunternehmen in der Region. Sie können ihre Busse mit neuen Busfahrern auf die Strecke bringen und Menschen wie Nashwan Shahud Al-Ibrahim, profitieren auch.
Hier in Deutschland muss man arbeiten, muss man kontaktieren mit Deutschen, weil wir brauchen mehr Deutsch lernen.
Ortswechsel, wir sind in der Küche des Restaurants Mangal Grill und Metze in Saarbrücken. Die Vorbereitungen für den Abend laufen. Auf der Karte ausschließlich türkische Spezialitäten, zubereitet von türkischen Köchen. Denn in Deutschland gab es dafür keine geeigneten Bewerber, sagen die Betreiber. Chefkoch ist Hakan Tunç.
In der Türkei gibt es auch gute Arbeits- und Karrieremöglichkeiten. Ich habe beispielsweise in renommierten Restaurants und Hotels gearbeitet. Aber es gibt keinen verbindlichen Standard für alles. Deswegen kann sich das System sehr schnell ändern in der Türkei.
Bessere Karrieremöglichkeiten in einem sicheren politischen System, das hat die ausländischen Fachkräfte überzeugt, nach Saarbrücken zu kommen. Das funktionierte aber erst viele Monate später als geplant und war mit viel bürokratischem Aufwand verbunden, erzählt Restaurantbetreiber Volkan Taskiran.
Es gibt kaum Netzwerk zwischen den Behörden. Die Erreichbarkeit ist so ein Problem. Die Ausländerbehörde, die Bundesagentur für Arbeit, die Botschaft, man hat das Gefühl, dass jeder eine andere Anweisung hat dazu. Die sind selbst immer wieder überrascht, dass gewisse Dinge nicht so funktionieren, obwohl sie funktionieren müssten.
Fachkräfte aus dem Ausland, das klappt offenbar nur mit großem unternehmerischem Einsatz. Im Restaurant Mangal hofft man, dass er sich auch auszahlt.
Mit Liebe ist es nicht weit her, derzeit in Saarlouis. Auch in seiner zweiten Sitzung der neuen Legislaturperiode hat der Stadtrat in vorläufiger Besetzung getagt. Noch immer ist unklar, ob die Grünen nun 2 oder 3 Sitze bekommen und ob die SPD nun 17 oder doch nur 16 Räte stellt. Trotzdem, die Arbeit muss ja gemacht werden, also hat der Stadtrat sich gestern am späten Nachmittag zusammengefunden, wie es so schön heißt, er ist zusammengetreten. SR3-Reporterin Stefanie Baller hat zugehört, ist mir jetzt zugeschaltet. Steffi, warum ist denn das in Saarlouis so ein, wie es auf Saarländisch heißt, so ein Huddel?
Ja, es ist ziemlich kompliziert, weil eine einzelne Wählerstimme wurde bei der Überprüfung im Wahlausschuss für ungültig erklärt. Das hat die SPD angefochten, weil es eine SPD-Stimme war. Und die Kommunalaufsicht hat das auch so gesehen. Also Widerspruch stattgegeben. Die SPD bekommt einen Sitz mehr im Rat, die Grünen einen weniger. Und diese Entscheidung, die trifft keinen Unbekannten, nämlich Hubert Ulrich, der als Nachrücker zunächst in den Stadtrat gewählt worden war und durch den Spruch der Kommunalaufsicht wieder rausfliegt. Allerdings gilt eine Einspruchsfrist von 4 Wochen. Das heißt, die Grünen könnten jetzt noch Widerspruch einlegen und damit den dritten Ratssitz doch noch zurückbekommen.
Und haben die Grünen Widerspruch eingelegt?
Ja, das konnte ich bislang nicht erfahren. Die Fraktionssprecherin Patrice Odile Reuten, die hat mir einfach nur gesagt, die Juristen sind mit dem Verfahren befasst. Und Hubert Ulrich, der war gestern Abend einfach nicht zur Sitzung gekommen, hat unentschuldigt gefehlt. Das heißt, eine offizielle Äußerung dazu gibt es von Seiten der Grünen noch nicht.
Außerdem hat er ja angekündigt, dass er die Grünen verlassen will. Diese Sache mit diesen Sitzen oder mit den Ratssitzen, das ist nicht der einzige personelle Hudel in Saarlouis.
Nee, die Linke, die wurde für einen Platz im Stadtrat gewählt, aber die Gewählte hat ihren Sitz zurückgegeben und einen Ersatz gibt's nicht, sodass der gesamte Rat jetzt also eine Person weniger hat, 44 statt 45. Ein grüner Gewählter, der will nicht in der Fraktion mitmachen, der saß gestern dann auch 2 Reihen hinter seiner Parteikollegin Reuten und die hat eine ziemlich einsame Figur gemacht, weil Hubert Ulrich war eben auch nicht da.
Schon ein bisschen kurios, ich habe es vorhin gesagt, die Arbeit muss aber gemacht werden. Wirkt sich denn diese offene Sitzverteilung da aus?
Bedingt, weil die CDU, die hat 17 Sitze, die SPD 16, die AfD ist mit 6 Sitzen ziemlich stark und die übrigen Stimmen, die verteilen sich auf einzelne Vertreter von der FDP, von Freien Wählern, den fraktionslosen Grünen. Und SPD und CDU sind es gewohnt, dass sie Mehrheiten finden müssen. Und das machen sie themenabhängig, erklärt SPD-Fraktionssprecher Andreas Julien.
Es gibt keine Mehrheiten außer mit den großen Parteien, die zusammen dann arbeiten müssten. Nichtsdestotrotz, es gibt keine Vereinbarungen, die langfristig sind. Es wird über einzelne Punkte auch mal gesprochen, aber so ist das intern schon immer gewesen.
Ja, und auch die CDU hat keine festen Koalitionen geschlossen, bekräftigt Sprecher Raphael Schäfer.
Die großen Volksparteien werden Wege finden, die Stadt Saarlouis gemeinsam nach vorne zu entwickeln und deswegen führen wir auch Gespräche.
Diese Gespräche, die gehen allerdings an der nächstgroßen Fraktion, der von der AfD, vorbei. Dass niemand für Gespräche auf sie zukommt, das weiß Fraktionssprecher Carsten Becker schon, aber er hält das für kontraproduktiv.
Die Ausgrenzung funktioniert nicht. Also hier werden wir komplett ausgegrenzt in der Stadt Saarlouis mit dem Ergebnis, dass wir uns verdoppelt haben. Vielleicht sollte man auch mal einen Schritt auf uns zugehen, weil wir versuchen uns hier ganz demokratisch und kollegial mit den anderen Parteien auseinanderzusetzen. Und Parteipolitik kann man in Berlin machen oder in Erfurt, ne? aber nicht hier im Saarlouis im Stadtrat.
Na, dazu die Beobachtung von gestern. Bei keiner der Abstimmungen hat die AfD gestern zugestimmt. Und das fördert natürlich auch nicht gerade die Bereitschaft, auf sie zuzugehen.
Es ist vielleicht nicht Berlin oder Sachsen, aber auch auf der lokalen Ebene kann es Personalhickhack geben und andere Sachen. Aus dem Stadtrat in Saarlouis hat uns Stefanie Balle berichtet. Vielen Dank dafür.